Flux FM Spreeblick.
Pop, Politik, Positionen.
Sie kämpft unermüdlich für ein friedliches Miteinander und gegen rassistische Hetzkommentare im Netz. Heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick, Dunja Hayali. Ohne ihre Hündin Emma trifft man Dunja Hayali selten an. Sie hat dem Golden Retriever sogar das Buch Iswas Dog gewidmet. Nur wenn sie für das ZDF Morgenmagazin oder das Talkmagazin Dunja Hayali vor der Kamera steht, ist Emma nicht dabei. Doch Hayali kann nicht nur mit Hunden gut, sondern auch mit Menschen. Unermüdlich setzt sie sich für Toleranz und ein friedliches Miteinander ein. Als Nordrhein-Westfälin mit irakischen Wurzeln liegt ihr dabei insbesondere die Flüchtlingsthematik am Herzen. Dunja Hayali zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick.
Flux FM Spreeblick, eure Lieblingssendung zurück nach der Sommerpause, die jetzt für mich wirklich eine Pause war, muss ich sagen. Aber ich will ja hier nicht die Mitleidstour fahren. Alles gut und ich freue mich, dass wir wieder loslegen. Und dann auch noch mit einem tollen Gast heute, nämlich mit Dunja Hayali. Hallo, hier ist Johnny Häusler. Herzlich willkommen, Dunja Hayali.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Wir haben es... Kann man ja mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern irgendwie. Ich glaube, du gehörst zu den längst angefragten Gästen dieser Sendung. Das ist wirklich wahr. Ich glaube, so vor zwei Jahren.
Oh Gott.
Das ist überhaupt nicht deine Schuld, weil du hast ja doch hin und wieder ein bisschen was zu tun.
Ich habe mich einfach ein bisschen bitten lassen.
Ja, das ist
so auch... So divenmäßig.
Genau.
Weißt du?
Da gibt's so einen doofen Spruch, ne? Willst was gelten, mach dich selten. Kennst du den?
Ja, nee, ich bin mit deutschen Sprichwörtern tatsächlich wahnsinnig schlecht.
Ich bin
und immer wenn ich es versuche, vertue ich mich und
da bin ich auch ganz groß drin. Sprichwörter falsch zitieren. Vielleicht war es auch gerade falsch zitiert, ich weiß es nicht. Wir werden in den nächsten zwei Stunden, wir reden natürlich nicht zwei Stunden, da gibt es ja auch noch Musik dazwischen, unter anderem Musik, die du auch ausgewählt hast.
Das wird ein Knaller, da gehen alle, rennen alle weg.
Naja, wir können da im Einzelnen dann nochmal ein bisschen drüber reden irgendwie. Ich kann versprechen, nein, da sind viele schöne Sachen dabei. Und
fantastische Sachen sind
und,
dabei.
Und Sarah Connor.
Das ist Wahnsinn, oder? Dass ich Sarah Connor jemals mir wünschen würde, hätte ich auch vor einem Jahr nicht gedacht.
Okay, reden wir dann drüber, wenn der Song dann läuft und dann kannst du das nochmal ganz genau machen. Radio ist für dich ja auch überhaupt kein fremdes Medium, ne? Viele Leute, die Fernsehen machen... Haben wir auch mit Radio angefangen?
Ich habe auch beim Radio angefangen und ich vermisse es auch ein bisschen. Ich fand es damals immer schön, weil man ja auch nicht gesehen wird.
Mhm.
Das heißt, man kann da mit Kapuzenpulli und völlig verkatert und keine Ahnung. Auf jeden Fall viel über die Stimme ja auch machen. Man muss ja irgendwie Bilder schaffen und man kann ganz viel durch Betonung und alles Mögliche versuchen zu kreieren.
Es ist vor allen Dingen, ich habe...
Und es ist intim, ich komischerweise finde ich es.
Ja, es ist intim. ein bisschen dichter dran, aus irgendeinem Grund. Ich habe ganz früher, vor Jahrzehnten, ewig ist es her, da habe ich dann irgendwie mal so kurz mit Radio aufgehört, als ich es früher viel, viel regelmäßiger gemacht habe als jetzt, oder häufiger, regelmäßig mache ich es ja immer noch, hatte ich dann mal so gedacht, vielleicht mache ich Fernsehen. Das ist wirklich 25 Jahre her oder so. Und dann hatte ich so Probeaufnahmen gemacht und was mich wahnsinnig irritiert hat und wo ich dann beschlossen habe, das wäre nichts für mich, ist dieses... Du musst da stehen, weil sonst funktioniert das Licht nicht und man sieht dich nicht und dann musst du da rüber gehen und dann sagst du den Satz und dann schwenken wir auf den Gast und dann rennst du schnell auf die Couch.
Das und irgendwann geht das so in was geht das über? In Fleisch und Blut geht das natürlich über und da macht man sich überhaupt keine Gedanken mehr, dann wird das ganz normal. So wie du jetzt hier sitzt und 47 Knöpfe drückst, weiß ich genau, wo ich hingucken muss oder wo ich langlaufe und wenn nicht und wenn irgendwas schief geht, dann denke ich immer, ja was soll sein, wir operieren nicht am offenen Herzen und die Zuschauer amüsiert es auch und es lockert auch manchmal die Situation auf und solange wir nicht in der Situation sind, in der wir gerade über Terroranschläge oder... Mhm. sonstige Katastrophen berichten, finde ich, ist es echt überhaupt kein Drama. Was soll sein?
Trotzdem wahnsinnig großen Respekt vor, auch wenn dann natürlich irgendwann nach vielen Jahren eine Routine einsetzt. Aber ich finde auch, das Schwierige ist dann noch, speziell in Live-Sendungen, dann irgendwie noch richtig reagieren zu können. Also die richtigen Fragen zu stellen, nicht zu vergessen, wo man eigentlich hin will und so. Und dabei dann noch so drauf zu achten, dass das Licht stimmt.
Naja, aber auf das Licht achtet man nicht. Manchmal denke ich, weil ich habe wirklich den Eindruck, wenn ich arbeite, arbeite ich nicht, weil mir mein Job so viel Spaß macht. Also ich bin da ich Und ich muss manchmal aufpassen, dass mir vielleicht in einem Gespräch oder in einer Diskussion, in einem Talk, mit wem auch immer, wer da Gast ist, mir manchmal nicht die Gesichtszüge entgleiten, weil man muss ja schon auch Kontenance wahren und versuchen, die Mitte immer wieder zu finden. Aber es gibt natürlich auch Situationen, wo man denkt, what the fuck? Aber
gibt also, uns irgendwann mal so ein Facepalm, aus dem man dann so ein GIF machen kann, als Reaktion. Wir wollen ein Hayali-Facepalm-GIF. Irgendwann kommt das bestimmt mal.
Ganz bestimmt.
Egal, wir machen jetzt erstmal Musik weiter. Was haben wir denn hier als nächstes? Ich muss immer gucken, ob das schon was ist, was von dir gewünscht wurde. Nein, noch nicht. Erstmal hören wir Charles Bradley, dann geht's weiter hier bei Flux FM Spreeblick mit Sonja Hayali. Das war dann auch schon einer der Songs, die du mitgebracht hast, die du dir gewünscht hast. Ist auch nicht einfach, ne? So eine kleine Songauswahl.
Nee, also die Liste war erst länger und dann habe ich aber Tabula Rasa gemacht und habe gesagt, also jetzt musst du dich mal konzentrieren auf 10 Songs. Ist schon nicht so einfach. Also man hat ja so ein paar Lieder, die einen das ganze Leben lang begleiten, die einem was bedeuten. Dann hat man gerade so einen aktuellen Song, den man ganz toll findet und hoch und runter hört und glaubt, das wird noch 10 Jahre so lang weitergehen. Und dann geht es natürlich nicht so weiter. Aber ich finde, ich habe ganz gute Sachen mitgebracht.
Du hast ganz gute Sachen mitgebracht und Sarah Connor.
Ja, und Sarah Connor.
Wir hören auch gleich noch einen Song, den du mitgebracht hast. Wir waren gerade schon bei den Medien und werden natürlich auch darüber viel reden, logischerweise. Aber angefangen hast du eigentlich, du hast ja früher auch als Jugendliche, glaube ich, selbst Sport betrieben. Auch richtig ernsthaft, also nicht nur so als Hobby. Und eigentlich war Sport so deine erste auch Leidenschaft in den Medien, ne?
Ja, ich habe also als kleines Kind schon irgendwie alles mit dem Ball. Fußball, Tennis, Volleyball, alles Mögliche gemacht. Und Judo, Gott sei Dank, denn ich hatte diverse Unfälle, entweder mit dem Fahrrad und auch 2 oder 3 mit dem Motorrad. Und man lernt beim Judo, wie man sich abrollt. Ich habe mir also in meinem Leben noch nie was gebrochen, erstaunlicherweise. Das ist dann doch auch irgendwie abgespeichert im Körper. Viel mit dem Ball gemacht und dann mit dem Tennis lief es ganz gut. Und dann sollte ich in Anführungsstrichen profimäßig mich darauf so ein bisschen fokussieren. Aber das war mitten in der Pubertät, da hat man andere Dinge im Kopf und dann wollte ich das nicht und habe mich da geweigert. Und habe aber dann Sport studiert mit dem Schwerpunkt Medien- und Kommunikationswissenschaften, weil ich das eine gute Kombination fand. Ich fand Journalismus immer spannend, obwohl ich mir überhaupt nichts darunter vorstellen konnte. Das war so eine abstrakte, absurde Welt. Deswegen muss ich heute immer schmunzeln, wenn Leute sagen, ich möchte irgendwas mit Medien machen. Aber gut. Und ja, dann habe ich Sport in Köln studiert und habe da bei einer ganz kleinen Produktionsfirma gearbeitet und eben bei der Deutschen Welle beim Radio und auch damals noch bei Radio Köln. Und dann hat sich das alles so weiterentwickelt.
Hat sich das einfach nur so entwickelt oder hast du dann irgendwann thematisch auch gesagt, ich würde gern auch noch ein bisschen mehr machen als Sport und ich möchte gern politischer arbeiten oder irgendwie so?
Gar nicht. Also wenn die Produktionsfirma, für die ich damals gearbeitet habe, nicht pleite gegangen wäre, Klammer auf, nicht wegen mir, Klammer zu. Obwohl, wer weiß.
You never know.
Ja. Dann würde ich das wahrscheinlich bis heute noch machen. Und die sind aber pleite gegangen und dann hat mein Chef damals bei der Deutschen Welle, das war eben auch Sport, gesagt, bewirb dich doch in Berlin, die Deutsche Welle Fernsehen, sucht Nachwuchsmoderatoren im Bereich Nachrichten. Dann habe ich gesagt, was habe ich jetzt mit Nachrichten am Hut? Sport ist mein Steckenpferd, natürlich zu Hause. Meine Eltern kommen ja aus dem Irak, das heißt, es war schon sehr politisiert auch bei uns zu Hause, aber eher was so die Auslandsgeschichten anbelangt und den Nahen Osten und den Mittleren Osten und so, und aber nicht unbedingt die deutsche Innenpolitik. Da hatte ich ein gesundes Allgemeinwissen, das war es dann aber auch, und habe dann gesagt, ach warum nicht, dann machst du das mal mit, und habe den Gedanken gar nicht zu Ende gesponnen, was das bedeuten würde, wenn ich also dieses Casting machen sollte und dann den Job bekommen würde, dann, ne, also diese ganzen Folgeerscheinungen, die hatte ich irgendwie völlig ausgeblendet. Das mache ich aber ganz oft. Ich mache dann einfach Dinge und dann stehe ich plötzlich da und denke, oh, jetzt kommen ja noch 47 andere Sachen noch dazu. Jedenfalls habe ich dann bei dem Casting mich ganz gut angestellt und ein paar Wochen später waren meine Umzugskisten gepackt und ich bin, das war von 2,5 auf 2,6 nach Berlin gezogen, nachdem ich 11 Jahre sehr gerne und auch sehr glücklich in Köln war. Das ist auch immer noch so eine Stadt, wenn ich über die A57 reinfahre und den Dom sehe, dann denke ich, ah, schön, ich bin auch hier zu Hause.
Aber du hast diesen Umzug nie bereut?
Nein. Also ich muss immer noch schmunzeln, weil als ich das Casting damals gemacht habe, hat ein Freund von mir, der auch hier in Kreuzberg wohnt, in dem Haus, wo ich jetzt wohne, und hat gesagt, hier wird eine Wohnung frei, die mache ich gleich klar. Und dann dachte ich, jetzt warte mal, ich habe weder den Job noch weiß ich irgendwie. Und er hat gesagt, hier wird nicht rumdiskutiert, du kriegst den Job und dann ziehst du hier ins Haus ein.
Okay.
Und es war das Beste, was mir passieren konnte. Ich wohne bis heute in diesem Haus und habe mich hochgeschlafen. Ich wohne nicht mehr in der ersten, sondern in der dritten Etage. Und das Tolle ist wirklich, dass jeder kennt jeden. Und wenn ich meinen Schlüssel irgendwann mal irgendwo verlieren sollte, könnte ich nachts überall klingeln und könnte mich aufs Sofa legen. Und das, finde ich, ist echt was sehr Besonderes, wenn man so eine tolle Hausgemeinschaft hat. Völlig unterschiedliche Leute vom Alter, von der Herkunft, von allem. Und wenn einer hinten im Hof grillt, dann setzt man sich dazu und das ist echt, das ist schön, fühlt sich gut an, vertraut.
Ja, da ist man ja dann auch schon wieder bei der Politik, weil das ist ja genau das, was viele Menschen auch gerade hier in der Stadt wie Berlin, aber natürlich auch in anderen Großstädten, dann so im Zusammenhang mit Gentrifizierung und so halt sagen, dass es halt auch Gemeinschaften zerstört, wenn plötzlich Mieten steigen oder Häuser verkauft werden und Mietwohnungen zu Eigentumswohnungen werden.
Also ich wohne jetzt, glaube seit seit 11 Jahren in dem Kiez, also hier im Wrangelkiez. Und wenn ich mir angucke, wie viele Läden gegangen sind in den letzten paar Jahren, ist das total erschreckend. Und ich finde auch, man braucht nicht an jeder zweiten Ecke noch einen Kaffeeladen oder noch ein Bütchen, also einen Spätkauf. Das finde ich echt so, da macht sich überhaupt kein Mensch Gedanken darum, wie die Infrastruktur sein soll, was wir brauchen. Wir haben irgendwie alles sieben- und achtfach, aber nicht einen Drogeriemarkt zum Beispiel. Ich meine, das ist ja völlig ballerballer. Und ich finde das total schade, denn man schließt ja auch Freundschaften, man geht irgendwie zu seinem, jetzt kommt der Klassiker, zu seinem türkischen Gemüsehändler, aber das war so, Bizim, da gab es ja hier auch große Demonstrationen, dass der bleibt. Oder aber auch ein Blumenladen und ein Weinladen und also alles mögliche und die sind halt alle weg. Und das finde ich schon schade. Ich meine, es kommen auch nette neue Leute und ich finde, Veränderung tut ja auch gut und braucht man auch, aber in Maßen. Und ich habe so das Gefühl, es ist so völlig wahllos ein Kommen und Gehen. Und
man wünscht sich so ein Konzept dabei, ne?
Ja, so ein bisschen
jedenfalls. So ein bisschen Weitsicht wünscht man sich ja öfter mal von der Politik.
Ja, und dann auch dieses, also jetzt, das klingt vielleicht ein bisschen spießig, aber also ich habe nichts gegen Hipster und sowas, aber letztens war ich auch in einem Café und klar, wir werden immer internationaler, das finde ich auch toll, dass wir nicht mehr the white country sind, vor allen Dingen in Berlin, das verändert sich. Mhm. Wir sind noch weit entfernt von irgendwie Städten wie London, Paris und New York, wo sich keiner fragt, na, wo kommt denn der wohl her, sondern es ist einfach selbstverständlich und niemand käme auf die Idee zu fragen, was ich aber auch nicht schlimm finde, wenn man mal fragt, wo einer herkommt. Jedenfalls stand da eine alte Frau und wollte einen Kaffee bestellen und der Typ hinterm Tresen sprach nur Englisch und war dann aber auch unfreundlich. Und dann dachte ich, ey, Alter, so nicht jetzt. Also hier, das ist schon noch Deutschland. Ja, hier spricht man Deutsch.
Das geht mir ganz genauso. Ich meine, man erwischt sich wirklich dabei, wie man auch in der Kneipe abends, wo ich dann aus Prinzip so tue, als würde ich kein Englisch verstehen.
Ja, nee, also das mache ich nicht, ich finde das ja auch toll, dann also, ne, wenn man das so irgendwie
Anflüge langsam.
Ja, aber ich finde ja auch gut, wenn man die Fremdsprachen, die man irgendwie so halbwegs erlernt hat, wenn man die auch anwenden kann und so, aber ich finde grundsätzlich, wenn du gerade in der Gastro irgendwie, also ich finde, muss man schon sich so, also ich packe mir auch immer ein paar Vokabeln drauf, wenn ich in den Urlaub fahre und wenn es wirklich nur völlig falsch ausgesprochen ist, danke, bitte, und vielleicht noch fünf andere Sachen sind.
Also und dann antworten die Leute meistens viel besser auf Deutsch und dann steht man wieder da.
Dumm da.
Wir haben als nächstes wieder einen Song, den du dir ausgesucht hast, einen tollen Song, nämlich Placebo mit ihrer Version von Running Up That Hill. Die Geschichte zu Running Up That Hill, wolltest du noch erzählen?
Ist ja original nicht von Placebo und normalerweise finde ich so Coversongs, also manchmal tue ich mich damit sehr schwer, weil die das dann doch verhunzeln, aber es gibt eben ein paar sehr gute, unter anderem das.
So schwierig.
Genau, und meine Schwester, als der Song damals rauskam, fand die den wahnsinnig toll und ich dachte, jetzt mache ich ihr eine Freude und ich habe damals noch in Datteln gewohnt, hatte noch keinen Führerschein und sie in Oer-Erkenschwick, das ist so 7-8 Kilometer entfernt, da musst du nicht so die Stirn verrunzeln.
Oer-Erkenschwick. Nie gehört.
Und dann habe ich ihr die Single gekauft und bin in den Bus gestiegen und bin dann irgendwie eine halbe Stunde von Datteln nach Oer-Erkenschwick gefahren und habe ihr dann diese Single geschenkt. Interessiert wahrscheinlich keine Sau, aber meine Schwester ist einfach der wichtigste Mensch in meinem Leben und wenn man manchmal Musik hört, kommen einem ja so alte Geschichten wieder zurück.
Dafür ist sie doch auch da, die Musik.
Ja, ganz genau.
Wir hören Clouseau und du bist beseelt.
Ich bin ein bisschen heimlich verliebt in Clouseau. Ich glaube, das habe ich ihm auch letztens mal gesagt. Ein wahnsinnig netter Kerl, wirklich. Und ich finde die neue Platte auch gut. Vor allen Dingen diesen Song Achterbahn, weil das ganz gut manchmal mein Leben beschreibt. Das ist, fühlt sich auch manchmal an wie eine Achterbahn. Der einzige Unterschied ist, ich bin, und das ist eher untypisch für mich, aber es geht nicht anders, ziemlich durchgetaktet. Er sagt ja, er macht sich keine Pläne mehr und er guckt einfach mal. Das hätte ich ganz gerne auch mal wieder, aber es funktioniert halt nicht.
Ist das eine Charakterfrage oder eine Jobfrage? Also bist du tatsächlich jemand, der das... Ich kenne da ganz unterschiedliche Charaktere. Ich kenne Leute, die können einfach... Die kommen prinzipiell zu Terminen zu spät, obwohl sie massig Zeit hatten davor, aber...
So bin ich auch.
Es klappt einfach nicht. Und ich kenne andere Leute, die brauchen wirklich so dieses Eingetaktete und ansonsten funktioniert ihr Tag auch nicht. Also ist ja alles wertfrei.
Also, ja, also ich bin schon eingetaktet und komme trotzdem zu spät.
Ah,
und
okay.
Umso mehr Zeit ich vorher habe, umso später wird's, weil ich einfach total ungerne warte. Also ich bin ungeduldig. So.
Und dann aber, beim Fernsehen?
Ja, da das also das ist ja so. Der Wecker klingelt irgendwie um 3:45 oder 4:10 oder 4:05, je nachdem, irgendwie so in dem Spielrahmen. Dann stehe ich auf, gehe duschen, schmier mir meine Stulle, fütter den Hund und dann fahre ich in den Sender. Dann bin ich so gegen 5 da und dann bereite ich 1/4 Stunde die Sendung vor. Mitri sitzt mir gegenüber, wir quatschen ein bisschen und sprechen uns ab und tauschen uns aus und helfen uns und auch gegenseitig und so. Wir sind ja auch befreundet, also im wahren Leben. Mhm. Und dann geht's um 6:50 in die Maske. Oder auch um 6:50. Jetzt wundern sich vielleicht ein paar Zuhörer, was hat das jetzt mit der einen oder anderen Minute auf sich? Aber es ist dann wirklich ein Sekundentiming. Die Maske hat dann vielleicht 4 Minuten, wenn überhaupt. Denn um 6:57, 6:58 gehen ja Mitri und ich auf Sendung. Und das ist oftmals, dass es knapp ist. Aber bis jetzt habe ich es bis auf einmal immer pünktlich aufs Sofa geschafft. Aber ich bin selber überrascht, dass ich da nicht öfter zu spät hinkomme. Aber dann gäbe es auch einen Rüffel und zwar zu Recht.
Was ist denn dann eigentlich die Strafe da? Also wenn das zweimal passiert?
Ich will es nicht drauf ankommen lassen.
Hast du schon mal richtig verschlafen?
Ich hoffe einfach nur eine Kiste Bier. Ein einziges Mal, aber das war, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht warum. Ich habe, glaube ich, meinen Wecker, das kennst du vielleicht auch, in den Traum eingebaut und bin einfach nicht aufgestanden, sondern liegen geblieben. Und plötzlich klingelt es an der Tür und auch das habe ich in meinen Traum eingebaut. Und plötzlich dachte ich irgendwie, das ist doch real. Und gehe zur Tür und sage, also wirklich war auch so ein bisschen entsetzt. Und dann, während meines Entsetztseins, dachte ich, ach du Scheiße, wie spät. Und dann sagte er, hier ist der Taxifahrer, ich hole sie ab. Und ich so, dann habe ich mich in, weiß ich nicht, 2 Minuten in irgendeine Hose geschmissen, dann ins Taxi, dann in den Sender und habe trotzdem fast noch alles fertig gekriegt. Musste dann im Laufe der Sendung noch ein paar Texte schreiben, aber das ging. Das war das einzige Mal bisher.
Respekt.
Im Oktober mache ich es jetzt 10 Jahre, ich finde auch.
Das ist schon krass. Ich habe, glaube ich, ich habe eine Saison mal versucht, auch vor vielen Jahren, morgens Radio zu machen. Also ich glaube, um 5 ging das dann auch los. Ja, man, festgestellt, ist nicht so meine Zeit.
Ja, das Ding ist ja, jetzt beim Fernsehen kommt noch dazu, du kannst halt nicht solche Klüsen haben. Ne? Du musst irgendwie zusehen, dass du, aber ich meine, wenn die da sind, sind die da. Wenn man müde ist, ist man müde.
Feierst du gerne? Ist eine Fangfrage.
Nein. Nein? Was? Kann ich nicht mal buchstabieren. Jedenfalls,
Entschuldige.
Die Kunst am Morgen ist ja, ich meine, das ist immer die Kunst bei Interviews, aber am Morgen, wenn man noch so leicht müde ist und alles so sich schwer anfühlt und das Gehirn ja auch erstmal in die Gänge kommen muss und du dann Gespräche führst, wo du den Eindruck hast, du fragst nach Äpfeln und dein Interviewpartner erzählt von Flugzeugen, dann musst du irgendwie das sortieren und zuhören und gleich weiterdenken und das ist echt eine große Herausforderung, aber es geht ja ganz offensichtlich ganz gut, meistens.
Auch von dir mitgebracht, Imani. Wrong Kind of War. Wären wir jetzt nicht zu persönlich, wenn wir erzählen, dass deine Hündin auch mit im Studio ist hier?
Und die schön aus dem Fenster guckt und auf die Spree.
Sie guckt auf die Spree.
Und völlig und beeindruckt ist von dem Schiff, was gerade hier vorbeifährt.
Und fragt sich, ob sie da jetzt mal nachgucken muss, aber...
Nö, jetzt.
Leg dich wieder hin.
Ja.
Alles gut.
Snow Patrol zum Beispiel.
Ja.
Chasing Cars, das finde ich ist ich würde mal sagen, wirklich bis zum Ende meines Lebens einer meiner Top 5 Lieblingssongs, weil ich finde, der trägt einen auch so schön weg.
Ich bin bei Snow Patrol nie so richtig dazugekommen. Sag ich mal so. Ja, ich weiß, ich kenne viele Leute, die sehr, sehr mögen.
Ja, auch nicht alles, aber der Song, also gibt schon noch ein paar andere, aber der ist wirklich. Aber das ist ja, zum Beispiel, ich mag das Instrument Cello sehr gerne. Und es gibt so ein paar Lieder, wo du, von Bush zum Beispiel gibt es auch eins, wo du immer nur so 2-3 Takte, wo der Cello-Klang so durchkommt. Und das reicht manchmal, dass du ja ganz begeistert und berührt bist von einem Song. Man kann es ja manchmal gar nicht so richtig in Worte fassen. Jeder andere würde denken, hä, warum? Ja, und das ist so, bei Imani war das auch gerade, da gibt es dieses immer die gleiche Dididim. Das finde ich, das ist so, das berührt mich halt und dann bleibt es auch.
Wie kommst denn du auf neue Musik? Also bist du so ein Spotify-Playlist-Durchblätterer oder?
Nee, ich höre viel Radio und naja, zu uns ins Morgenmagazin kommen ja auch immer mal wieder gute Leute. Ach, querbeet. Also nee, und ich kaufe auch tatsächlich immer noch CDs. Ich brauche, oder Platten. Ich brauche ein Bootleg in der Hand.
Das heißt, du hast auch noch einen Plattenspieler.
Habe ich Bootleg gesagt? Ein ja, Booklet. So.
Macht nichts.
Ich brauche ein Booklet in der Hand.
Wir legen hier nicht alles auf die Goldwaage. Bookelette. Wir sind hier nicht bei Twitter.
Ja.
Können wir nachher auch noch mal ein bisschen drüber sprechen? Oh, natürlich. Bitte. Ja, müssen wir. Ich meine, wenn wir bei Medien sind, müssen wir auch bei den Sozialen bleiben. Aber jetzt machen wir hier erstmal Train to Nowhere von Andreas Kümmert.
Verrückt, wie kommt man auf den, ne?
Ja.
Könnte man sich fragen. Erzähle ich nach dem Song.
Ach komm, erzähl jetzt.
Der war zum Beispiel bei uns im Morgenmagazin und ich fand ihn jetzt nicht so vorher. Dachte, ja gut, das ist der, der irgendwie, wusste ich nicht mal mehr, irgendwas gewonnen und dann doch nicht gewonnen.
Ich habe dich gefragt, ob du es vorher erzählst, weil ich finde immer, wenn man im Radio erst die Geschichte hört und dann kommt der Song, hört man den Song anders.
Okay, aber so doll ist die Geschichte gar nicht.
Ach, schade.
Aber ich hatte an den keine großen Erwartungen. So, ich habe mal irgendwann, als er da bei diesem, ich weiß gar nicht, wo hat denn der mitgemacht? Egal. Also da habe ich den mal gehört und dachte, das ist ja eine ganz interessante Stimme, aber mehr hat man von dem auch nicht mitgekriegt. Dann gab es dieses Drama, wo er für den ESC, glaube ich, und dann doch nicht. Egal. Und dann kam der zu uns und sang eben einen Song und ich dachte, was eine Wahnsinnsstimme. Und der brauchte nichts und der saß da einfach und war total unprätentiös und es war irgendwie, und dann habe ich gefragt, ob ich ein Album haben kann. Und dann habe ich mir das angehört und da sind echt ein paar tolle Sachen drauf. Unter anderem der Song.
Flux FM Spreeblick.
Musiker, Macher, Meinungen.
Heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick, Dunja Hayali. Journalistin und Moderatorin Dunja Hayali macht es sich wirklich nicht leicht. Wenn sie nicht gerade ihre eigene Talkshow Dunja Hayali oder das ZDF-Morgenmagazin moderiert, antwortet sie auf unzählige Hasskommentare im Netz. Auch wenn viele das sinnlos finden, Hayali kann rassistische Beleidigungen einfach nicht ignorieren. An den Brief eines anonymen Hetzers legte sie kurzerhand den Rotstift an und blamierte den Verfasser auf Facebook. Spätestens seit ihrer emotionalen Rede bei der Goldenen Kamera 2016 wird sie als Heldin gegen den Hass gefeiert. Heute bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick, Dunja Hayali.
Flux FM Spreeblick, eure Lieblingssendung zurück aus der Sommerpause. Was euch hoffentlich wahnsinnig freut. Ihr habt euch wahrscheinlich da jetzt wochenlang drauf vorbereitet. Eure Smartphones mit lauter Remindern eingestellt und so. Und jetzt sind wir wieder da und freuen uns vor allen Dingen, wenn die Gäste so toll sind wie heute. Dunja Hayali ist zu Gast im Studio. Mein Name ist Johnny Häusler. Wir hatten es gerade schon mal angesprochen, irgendwie Medien, soziale Medien, Twitter, Facebook. Hast du einen Favorit? Facebook oder Twitter? Was benutzt du lieber?
Also wenn man wirklich kommunizieren möchte oder was sagen möchte mit ein bisschen Tiefgang, dann ist es halt eher Facebook. Und das liegt an den 140 Zeichen. Mhm. Also manchmal stellen ja Leute Fragen auf Twitter, wo ich denke, wie soll ich das denn jetzt in 140 Zeichen beantworten? Also, aber sagen wir mal, für die schnelle Kommunikation ist Twitter natürlich auch super. Also ich nutze es natürlich hauptsächlich als Mediendienst auch und um mit Zuschauern oder Followern in Interaktion zu treten. Mal mehr, mal weniger.
Was aber schon wahnsinnig außergewöhnlich ist, finde ich, für jemanden, der in der Form in der Öffentlichkeit steht, wie du es tust. Die meisten Leute, die ich so, weiß ich nicht, wenn ich dann mal so einen Twitter-Account von anderen Moderatorinnen oder Moderatoren oder so folge, dann meistens bestelle ich das ganz schnell wieder ab, weil ich merke, da sitzt ein Team und sagt halt, morgen läuft die neue Sendung, gestern lief die Sendung, so, und das reicht halt
hier
nicht.
Hier ist das neue Buch,
genau,
ist der neue Film.
Ja, und dann passiert wieder ein halbes Jahr nichts. Das ist bei dir anders.
Ja, aber ich bin da auch so reingerutscht. Also ich habe mir das, gut, man kann das natürlich, man kann auch wieder rausrutschen, aber Twitter tatsächlich war mal bei irgendeiner Landtagswahl, wo der Sender gesagt hat, fang doch mal mit Twitter an und nutz das mal. Und dann habe ich das damals irgendwie gemacht und wusste gar nicht, was soll ich denn jetzt schreiben? Also jetzt bin ich hier, soll ich das schreiben? Das ist doch Quatsch, wen interessiert das? Und dann habe ich mich da so ein bisschen reingefrickelt und also ich weiß, zwischendurch habe ich auch mal so ein paar Tage, wo ich denke, mir fällt gar nichts ein, was soll man machen? Und dann läuft einem irgendwas über den Weg oder irgendwas passiert und dann denke ich, ah ja, das ist vielleicht ganz gut für Twitter. Aber ich habe überhaupt keine Strategie, ich habe auch gar keine Ahnung, ob das, was ich mache, irgendwie Sinn ergibt oder ob das irgendwie, also keine Ahnung. Und bei Facebook war es anders, das haben die Seite, die ich da jetzt habe, haben Fans eigentlich ins Leben gerufen. Und ich war damals zwar bei Facebook, aber ich habe wahnsinnig wenig Freunde, weil ich finde dieses, ich gehe jetzt duschen und jetzt mache ich dieses und guck mal, ich war im Urlaub. Gut, das finde ich manchmal noch ganz schön, aber wahnsinnig viel Schwachsinn auch und dafür ist mir dann meine Zeit zu schade. Und dann denke ich immer, dann rufe ich dich doch mal kurz an oder schreib dir eine Nachricht. Und dann habe ich halt mitbekommen über einen Freund, dass ich diese Dunja Hayali-Seite habe, obwohl ich sie gar nicht habe. Und dann bin ich mit denen in Kontakt getreten und habe gesagt, Leute, das könnt ihr nicht machen, weil es sieht so aus, als wäre das meine Seite. Das müsst ihr irgendwie verändern. Und dann haben wir uns so ein bisschen angenähert und am Anfang habe ich eigentlich immer nur über Emma oder dann habe ich auch angefangen mit, jetzt bin ich heute hier oder morgen im MoMA machen wir das oder in irgendein Interview nochmal da gepostet oder so. Aber viel mehr war da eigentlich nicht. Und seit was haben wir jetzt? 2017? Seit ungefähr 2 Jahren hat sich die Seite dann aber komplett gewandelt.
Ja. Was aber auch bedeutet, und da ist halt dann der Unterschied zu vielen Kolleginnen und Kollegen oder anderen Persönlichkeiten, die in der Öffentlichkeit stehen, das ist ja bei dir nicht nur so, dass du sagst, okay, ich gebe da jetzt was rein und dann kann man darauf reagieren, sei es durch eine Antwort oder einen Kommentar oder wie auch immer, sondern du mischst dich ja dann auch gerne mal selber ein.
Ja, weil aber das ist ja für mich, finde ich, Sinn und Zweck. Also ich brauche jetzt kein Sprachrohr, wo ich mich mitteile und im Gegenzug das, was mir dann zurückgeschrieben wird, nicht wahrnehme. Also dann kann ich mir ja den ganzen Spaß auch sparen. Wofür soll das sein? Ich brauche jetzt keine Darstellerplattform. Also das wäre irgendwie, also das finde ich so ein bisschen sinnbefreit. Also das ist aber meine Philosophie. Das ist überhaupt keine Verurteilung von all denen, die sagen, ich habe das hier zwar und das macht ein Team. Also ich kann das auch gut verstehen. Ich habe jetzt irgendwie über 200.000 Follower und das ist wahnsinnig viel und wahnsinnig anstrengend. Auch wenn es oftmals gut und ergiebig ist, weil man Geschichten findet, weil man irgendwie andere Sichtweisen, andere Perspektiven kennenlernt. Problem ist natürlich, die Erwartungshaltung ist so groß. Ne? Wenn du da mal nicht antwortest, sie haben aber gesagt, sie antworten immer. Dann sage ich immer, das habe ich nicht gesagt. Ich sage, ich lese alles, das stimmt auch. Mhm. Oder sagen wir mal zu 95% lese ich alles. Dass mir da auch mal was durchgeht, ist auch klar.
Ja, ja.
Aber ich kann nicht jedem antworten. Dann müsste ich ein Team engagieren und das will ich nicht, weil ich finde schon, dass die Seite eben davon lebt, dass der Zuschauer oder Follower die Möglichkeit hat, tatsächlich mit mir in den Kontakt zu treten. Denn es geht ja offensichtlich um mich oder meine schlechten Interviews oder meine schlechte Sendung oder meine gute Sendung oder so. Und dann finde ich das befremdlich, wenn jemand Fremdes für mich antworten sollte, wenn es doch sehr, in Anführungsstrichen jedenfalls, auch wenn es beruflich ist, dann doch ins Persönliche auch geht.
Was es ja aber dann leider auch oft geht bei dir. Also ich finde ja schon, dass du auch, Respekt davor, dass du sagst, ich lese alles, soweit man das halt überhaupt behaupten kann. Man kriegt ja auch nicht alles mit. Aber das bedeutet ja auch, du musst dir neben Kritik, wo wir uns, glaube ich, einig sind, ist auch spannend, kann man
total was
daraus lernen.
Ja, total,
und so.
Absolut.
Aber das geht ja auch ganz schön oft unter die Gürtellinie. Hast du eigentlich dieses sag's mir ins Gesicht damals mitgemacht?
Das hat die ARD gemacht.
Ach so, okay, sorry.
Nee, aber also ich habe mich schon mal mit 2, 3 Leuten auch getroffen. Das war ganz interessant. Aber da muss dann auch nicht die Kamera dabei sein. Man muss nicht immer alles dann irgendwie auch in den eigenen Job mit reinziehen, sondern manche Geschichten kann man einfach auch mal machen, so dass es keiner mitkriegt. Ja, naja, es gibt natürlich echt, also klar, das ist nicht immer schön und das ist nicht immer irgendwie wahnsinnig angenehm. Ich meine, es gibt genug Leute, die haben über die Stränge geschlagen. Zwei davon habe ich verklagt und habe gewonnen. Da geht es mir auch nicht. Es kommt dann natürlich die Häme. Ja, ja, der Hayali, die kriegt doch schon die GZ-Gebühren oder die Zwangsgebühren. Und jetzt verklagt sie auch noch einen armen Rentner und macht sich irgendwie die Taschen voll. Also erstens kriege ich das Geld nicht. Zweitens geht es mir nicht ums Geld. Drittens, wenn ich es bekommen hätte, hätte ich es gespendet. Sondern ich finde, man muss auch mal Grenzen ziehen. Also das ist kein rechtsfreier Raum. Und ich kriege so viel mit von anderen Menschen, die diese Möglichkeit nicht haben, weil sie nicht das finanzielle Polster haben, weil wenn du das Ding verlierst, stehst du da plötzlich und musst blechen. Und manche haben auch nicht die Kraft oder nicht die Geduld oder wissen vielleicht auch gar nicht, wie es geht und so. Und da sehr viele Leute mich auch darauf angesprochen haben, nachdem ich den ersten verklagt habe, dass sie so eine Art Motivation gespürt haben, gesagt haben, okay, da tut mal einer was und haut auch mal auf den Tisch, habe ich mich da in Anführungsstrichen jedenfalls auch bestätigt gefühlt, dass ich das nicht nur für mich mache, sondern eben auch ein bisschen für andere. Und bei mir muss ich sagen, auf meiner Facebook-Seite sind die Beleidigungen und die Häme und der Hass und die Drohungen und Morddrohungen deutlich zurückgegangen. Also es aber passiert es immer noch, klar. Aber ich war letztens mal in einer geschlossenen Facebook-Gruppe, wo es um mich ging. Also da wird einem dann schlecht. Oder wenn ich bei Fokus, Spiegel, Welt, das habe ich mir früher alles reingezogen, das ist nicht gut für die eigene Psychohygiene. Also das spare ich mir.
Zumal wir einen Satz mal festhalten müssen, wenn du sagst, also die Morddrohungen haben bei mir nicht zugenommen oder sind zurückgegangen. Ich meine, allein der Satz ist schon eigentlich, wenn wir ehrlich sind, absurd.
Bisschen krank, ne?
Ja.
Ja, man darf sich nur nicht dran gewöhnen. Das ist so ein bisschen, ja, Hate Speech, machen sich die Leute lustig drüber. Ich kenne genug Leute, die darunter sehr leiden.
Absolut.
Und das fängt in der Schule an. Das Thema hatten wir alle schon mal mit Mobbing und wie gehen Kinder und Jugendliche damit um. Aber ich kenne auch gestandene Männer, die nicht so richtig weiter wissen, weil sie so sehr irgendwie in die Ecke gedrängt worden sind.
Es
und das
gibt
ist schon
nicht nur
echt
physische Gewalt, natürlich.
Nee. Also, ja, ja. Absolut. Und die Leute vergessen manchmal, wie das ist. Die hauen halt in ihrer Wut oder in ihrem Frust da so drei Zeilen runter. Am nächsten Tag denken sie sich, ja, was soll sein, die soll sich mal nicht so anstellen. Aber was sie bei der anderen Seite anrichten, jeder geht damit anders um. Ich habe einmal auch zurückgeschrieben, stellen Sie sich vor, Ihre Tochter würde sowas bekommen. Wie würde es Ihnen denn dann als Vater eigentlich gehen? Machen Sie sich doch also immer mal in den Spiegel schauen, versuchen Sie mal in meinen Schuhen zu laufen und so. Und dann hat er sich auch entschuldigt und sagt, ja, das, ja. So, und das fand ich dann, ist das die Sache aber auch für mich erledigt. Wenn sich jemand dann entschuldigt, ist auch für mich alles wieder gut.
Hören wir jemanden, der ab und zu auch mit sowas zu tun hat, obwohl er so ein netter Kerl ist. Ed Sheeran hast du mitgemacht.
Ja.
Ein weiterer Musikwunsch von Dunja Hayali, die zu Gast hier ist bei Flux FM Spreeblick und Skunk and Nancy mitgebracht hat.
Ach, bei der geht mir immer das Herz auf. Ich weiß noch, als sie das erste Mal ins Morgenmagazin gekommen ist, saß ich da gegenüber und die hat ja eine Wahnsinnsaura. Also ich glaube, ich habe kaum jemanden in meinem Leben getroffen, wo ich sprachlos einfach da saß mit offenem Mund und die immer nur angucken konnte, weil die ist so positiv krass in einfach in allem. Und ich war mal irgendwann dann mit ihr letztes Jahr auch was trinken, als sie hier ein Konzert gegeben hat und total nett und lustig und irgendwie unkompliziert. Und ja, also in die kann man sich auf jeden Fall sehr schnell verlieben. Und ich finde eine ganz besondere Stimme. Und das Lied mag ich auch sehr, weil es einen auch so antreibt. Also ich höre das zum Beispiel, im Moment mache ich ja abends die Sendung. Mhm. Und ich höre immer ganz kurz vorher, gibt es immer zwei Rituale. Erstens rufe ich meine Schwester an. Und das zweite ist, ich höre entweder Skunk and Nancy oder aber auch Addicted to You. Das sind beides Lieder, die einen so ein bisschen antreiben und einen so ein bisschen wie so ein Boxer vor einem Kampf irgendwie. Aber dann komme ich in Stimmung.
Ich muss, bei einer Sache möchte ich gerne nochmal nachhaken. Und zwar hast du gerade gesagt, du hast dich dann mal mit ein paar Leuten getroffen, die dich angegriffen haben online. Und ich will jetzt gar nicht wissen, worum es da genau ging. Aber, und ich finde es auch toll, dass du sagst, da müssen auch keine Kameras bei sein. Du musst nicht aus allem irgendwie eine TV-Story machen. Finde ich richtig und gut, aber interessiert mich jetzt schon. Also du hast dann tatsächlich gedacht, okay, dem oder der schreibe ich jetzt und sag, das möchte ich gern mal direkt mit ihnen. Ist das ja was du öfter mal tust, dann auch gerne mal mit Kameras und wofür du einerseits, habe ich den Eindruck, wahnsinnig geliebt wirst von Menschen, dass du das wirklich tust.
Beides.
Und auch gehasst. Offenbar gibt es dazwischen
nicht mehr viel. Aber darum macht man es ja nicht. Also es geht ja nicht darum.
Nein, das scheint dir ja ein Bedürfnis zu sein. Also so, und jetzt war das so, du hast auf Facebook oder wo auch immer irgendwie bist du angegriffen worden und hast gesagt, nee, mit dem oder der will ich nicht treffen?
Nee, das waren zwei Leute, die per Mail geschrieben haben.
Ah, okay.
Und wahnsinnig viele Vorwürfe geäußert haben und wirklich unhaltbare Sachen behauptet haben. Und dann habe ich gesagt, okay, da war auch die Telefonnummer dabei und dann habe ich gesagt, jetzt rufe ich an. Weil das ist mir, bevor ich das alles schriftlich beantworte, habe ich die Nummer schneller eingetippt. Und ich glaube, im direkten Gespräch, weil du ja, das hatten wir am Anfang, ne, mit der Stimme, und das ist ja im Dialog total wichtig, wie man sich gegenüber sitzt, auch mit der Körpersprache, das gab es natürlich am Telefon nicht, aber dann später. Und dadurch kann man ja ganz viel auch runterholen und auch einfangen. Und das ist wie mit dem Hund, der jetzt hier unterm Tisch liegt und schläft. Also ich kann natürlich sagen, oh, du blödes, blödes, blödes Arschloch. Und der Hund denkt natürlich, oh, was sagt die Feines? Und du kannst natürlich in einer ganz schlimmen Tonlage die wundervollsten Dinge sagen. Es kommt dann aber bei der anderen Seite trotzdem nicht an. Und dann haben wir uns da kurz unterhalten und ich habe dann das Angebot gemacht. Und auf der anderen Seite war dann kurzes Entsetzen. Und es hat dann aber funktioniert, weil es waren zwei und die haben beide in Berlin gelebt, beziehungsweise einer in Potsdam. Und dann haben wir uns auf einen Kaffee getroffen. Und dann war das ein sehr angenehmes und für beide Seiten, glaube ich, lehrreiches Gespräch. Ich habe auch was mitgenommen und die andere Seite eben auch. Und das ist jetzt nicht, dass das in meiner Jobbeschreibung steht. Ich mache das alles freiwillig und außerhalb meiner normalen Arbeitszeiten. Und ich weiß nicht, in den letzten zwei Jahren, wie viel zusammengerechnet Wochen ich wahrscheinlich in den sozialen Medien verbracht habe. Aber ich finde eben, dass wir Journalisten, oder ich kann es für mich behaupten, ich habe das Gefühl, ich stehe in einer Pflicht, auch den Job mehr zu erklären. Also es gibt ja nun auch Kritik, die ist total berechtigt. Und ich bin für diese Kritik auch dankbar, weil man eben lernt. Dafür muss man aber auch offen sein und nicht sofort immer sagen, hier ist die Mauer und ich höre mir das alles nicht an oder ich schwebe hier über den Dingen und was ihr denkt und was ihr sagt, interessiert mich alles nicht.
Ja, es ist nicht alles Hate, was so klingt manchmal. Also,
genau. Aber manchmal kriegt man die Dinge auch, wenn man selber schlecht gelaunt ist oder man hat schlecht geschlafen oder man hat schon 7 echt richtig fiese Posts gelesen, dann kommt der 8., der so in einer Nuance vielleicht und dann kriegt man es in den falschen Hals und antwortet auch nicht souverän. Das passiert auch. Aber es ist
natürlich wahnsinnig zeitaufwendig, auch wenn du sagst, du triffst dich damit Leute nicht mehr. Also ich habe auch Verständnis dafür, wenn Leute sagen, um Gottes Willen, was soll ich denn noch alles machen? Also jetzt soll ich auch noch die Online-Welt retten oder so.
Naja, es gibt dann eben, sagen wir mal, die Minuspunkte sind dann auf Seiten der Freunde oder der Familie oder der eigenen. Ich bin jemand, ich brauche auch Zeit für mich. Ich bin gerne mal alleine abends auf dem Sofa und gucke mir meine Serien an und der Hund liegt neben mir, mich ganz happy. Und das ist natürlich in den letzten zwei Jahren auf jeden Fall, ja, man kann schon sagen, auch zu kurz gekommen. Meine Schwester mahnt und warnt mich jetzt schon seit längerer Zeit, ich soll mal ein bisschen weniger machen. Nächstes Jahr dann.
Ist das Erklären des Jobs, den du machst, oder ich auch hier, oder andere Menschen in den Medien, hat die Notwendigkeit dafür zugenommen, weil, ich meine, also ich will immer das Wort nicht mehr in den Mund nehmen, aber wir kennen das, die Lügenpresse oder die Fake News sind im Gespräch und so. Und da gibt es ja auch immer wieder wahnsinnige Vorwürfe an die Öffentlich-Rechtlichen und so. Und wie du sagst, manchmal stimmt ja auch was und ist ja auch manchmal was dran. Ja,
alle
und so.
Machen Fehler. Wer macht denn keine Fehler? Man muss es eben dann am nächsten Tag oder am gleichen Tag korrigieren und sagen, hey, da ist was schiefgelaufen.
Hast du aber auch den Eindruck, dass manchmal, ich bin manchmal so ein bisschen davon überrascht, dass ich feststelle, dass erwachsene Menschen oft gar nicht so richtig wissen, wie so eine Redaktion funktioniert. Oder
aber
so.
Woher sollen sie es wissen? Mich überrascht das überhaupt nicht. Wir haben halt nur früher überhaupt nie drüber nachgedacht, dass das so ist. Und ich halte mittlerweile auch Vorträge über Medien und Medienglaubwürdigkeit und wie wir arbeiten, aber auch über Migration und über das Grundgesetz. Also es fließt alles so ein bisschen mit ein. Und dann gibt's immer eine Stelle, wo ich dann den Leuten erzähle, ja, und so einmal die Woche, also spreche ich dann schon irgendwie auch mal mit der Kanzlerin oder mit dem Kanzlerkandidaten und dann gucken wir mal so, in welche Richtung jetzt die Berichterstattung so gehen soll und dann nehme ich das auch wahr und ja, und finde das auch okay und dann machen wir das so am nächsten Tag auch. Und dann sitzen da immer ein paar Leute und gucken und nicken und dann denke ich immer, das glaubt ihr doch nicht ernsthaft jetzt, was ich gerade gesagt habe. Und dann sagen die doch und dann sage ich so und dann denke ich, das ist doch wahnsinnig wichtig, dass wir mit unseren Zuschauern in den Dialog treten und erklären, wie laden wir die Leute ein? Wer macht denn eigentlich die Beiträge? Wofür sind denn die Moderatoren verantwortlich? Warum stellen sie dem einen die Frage und dem anderen die andere Frage? Wie funktioniert so eine Redaktion? Wer hat das Sagen? Wie läuft das mit der Politik? Wie ausgewogen müsst ihr sein? Kann ein Journalist objektiv sein? Nein, kann er nicht, aber er kann neutral sein. Darf ich da meine Meinung äußern? Ja, darf ich, wenn ich sie kennzeichne, aber ansonsten hat sie da erstmal nichts zu sagen. Also die ganzen, das ist ja alles erstmal Handwerk. Und ich breche mir doch da keinen Zahn aus der Krone, wenn ich ein paar Stunden in meinem Leben dafür opfer, Menschen zu erklären, wie wir arbeiten. Finde ich. Und es ist wirklich, also es macht auch Spaß. Weil ich bin auch immer wieder überrascht, mit was für Fragen die dann plötzlich manchmal ums Eck kommt. Und da muss man sich auch wieder selbst hinterfragen. Und das finde ich gut.
Jetzt musst du aber selber ein bisschen schmunzeln. Ne? Ja. Ihr hört das nach wie vor Flux FM Spreeblick. Bleibt dran.
Ihr seid nicht bei Radio Paradiso.
Dunja Hayali ist hier großer Fan von Sarah Connor.
Jetzt hör mal auf, ich kann das erklären. Und da werden sich manche wundern.
Ich finde ja, man muss sich nicht für alles erklären, aber nein, Quam, es ist alles Spaß.
Ich bin völlig entspannt. Ich hatte mit Sarah Connor auch überhaupt nichts am Hut, also musikalisch. Und war dann bei meiner Schwester zu Hause und sehe meinen Schwager, der wird mich gleich umbringen, wenn ich das erzähle, auf dem Sofa sitzen, der sich das Konzert von Sarah Connor anguckt. Und ich dachte, ich sehe nicht recht und habe mich wirklich auch kaputt gelacht. Und dann sagt er, jetzt setz dich mal hin und hör doch mal hin. Und dann habe ich so viel mal zum Thema Vorurteile und ne, dass der Koffer immer gepackt ist und dass da nichts Neues rein kann. Also habe ich den Koffer entpackt, habe mich aufs Sofa gesetzt und dachte mal gucken, ob was Neues in diesen Koffer kommt an Geschmack. Und ich war wirklich total angetan. Also ich kannte natürlich das Lied von ihr, Wie schön du bist, durch Caroline Kebekus, die ja Wie blöd du bist daraus gemacht hat und Augen auf. Das finde ich ist vom Text her wirklich ein ganz, ganz toller Song. Ist ja auch die Thematik, mit der ich mich auseinandersetze. Und dann habe ich mir jetzt die ganze deutsche Platte von ihr besorgt und da sind wirklich tolle Sachen drauf. Die hat eine tolle Stimme und da sind tolle Texte. Und das ist ja immer das Verrückte. Deutsche Musik gucken wir auch nochmal viel kritischer an, weil wir ja jedes Wort verstehen. Und da wirkt manches irrsinnig kitschig und völlig überzogen. Und wenn man denkt, oh Gott, wie kommt, boah, schrecklich. Also auf der Schleimspur kann ja halb Berlin ausrutschen. Wenn man sich manchmal englische Songs genauer anguckt oder anhört und sich das auch mal übersetzt, dann würden manche, glaube ich, ihren Charme oder ihren Reiz oder ihre Faszination verlieren. Das ist auch nicht immer der Knaller.
Ja, das stimmt, wobei ich sage, ich bin jetzt kein, natürlich nicht, und dann da hat man mich ja dann auch sofort erwischt. Sarah Connor, ich glaube, da ist es eher so das Gesamtkonstrukt oder so, was mich jetzt erstmal nicht dazu bringt, dass ich mich näher damit befasse, was ich natürlich in einer ähnlichen Situation trotzdem auch machen würde.
Aber ich fand ganz beeindruckend zum Beispiel, als die Flüchtlingssituation angefangen hat, sie hat ja eine Familie auch aufgenommen bei sich zu Hause und ist jetzt auch nicht medienwirksam ausgeschlachtet, sondern wirklich sehr privat gehalten, und irgendwann hat sie dann mal der Zeit ein Interview gegeben und ich finde das großartig.
Ich glaube, da gibt es übrigens einige Prominente, wo man sich wundern würde, weil man kriegt das immer nur so am Rand mit, vielleicht genau in so einer Situation, und ich finde es bei einigen anderen Namen auch ganz großartig, dass es genau, das ist halt eben nicht irgendwie guckt mal, wie toll ich bin. Ich habe eine Familie aufgenommen, sondern dass sie es einfach gemacht haben.
Ja, einfach sowieso weniger. Manchmal denke ich auch, man, Leute, weniger quatschen, einfach mehr machen. Ja.
Ich will deswegen auch Sarah Connor überhaupt nichts Böses, meine Güte. Das ist ja immer so ein Spiel, auch gerade in der Popmusik. Du hast mit den Texten natürlich auch total recht. Trotzdem, es gibt zum Beispiel so, wenn man manchmal ältere Schlager hört, ist das schon erstaunlich, weil ich finde, da gibt es schon auch Sachen, die wahnsinnig gut getextet waren.
Ich liebe das Leben von Vicky Leandros. Also ich meine, das kann auf keiner Party um 3 Uhr nachts, wenn man schon so halb unterm Tisch liegt, dann steht man auf jeden Fall wieder auf dem Tisch, wenn der Song kommt. Mhm. Ist doch fantastisch. Mein Gott, das Leben ist kompliziert und schwer und manchmal dramatisch genug. Und ich finde, dafür sind Schlager total gut. Ich habe ja, wie gesagt, 11 Jahre in Köln gelebt und ich kenne keine kölsche Eckkneipe, wo nicht irgendwann die ganzen Kamellen rauskommen.
Ja, Köln ist da jetzt auch nochmal ein besonderer Fall. Wir haben
Morgen nimmt mich keiner mehr ernst bei meinem Musikgeschmack. Es gibt auch noch andere Sachen.
Nein, es gibt auch, beurteilen wir Leute nach Musikgeschmack?
Ja.
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 Ja, tun wir. Wie komme ich denn jetzt wieder, kommen wir nochmal auf, worüber könnten wir dann jetzt, damit es nicht so eine totale 180 Grad.
Wo willst du denn hin?
Ich Fußball? Weiß nicht. Nee, Fußball habe ich zum Beispiel gesagt, kann ich nicht mehr ansprechen. Was?
Nichts.
Hör mal Coldplay.
Ah.
Können uns ja dann, während der Song läuft, naja, egal. Wir hätten zum Beispiel auch noch über Tattoos reden können. Ich muss dir was Peinliches.
Weiß ich gar nicht, warum.
Ich muss dir was Peinliches gestehen, weil ich bin ja gar nicht so der. Mich interessiert tatsächlich so das ganz oft die Arbeit von Menschen, aber ich recherchiere dann nicht groß, was machen die denn sonst noch so oder so. Und ich war wirklich in den Tagen der Recherche für diese Sendung, war ich total überrascht, dachte, boah, ist ja hammer tätowiert. Was wahrscheinlich 80% der Bevölkerung da draußen wissen, nur ich nicht. Also ich bin da tatsächlich eher so durch Zufall.
Also mir ist das auch völlig egal, wenn ich mich auf irgendjemanden.
Aber das ist ja unter Tätowierten immer so, dass es egal ist. Es gibt ja nur. Aber eigentlich wollte ich natürlich darüber reden, dass das. Wie alt sind deine Tattoos ungefähr?
Ich glaube, mein erstes habe ich, 99 oder 2000 gemacht.
Also zu einer Zeit entstanden.
War ich schon wahnsinnig alt.
In der es
noch. Da wusste ich genau, was ich will und was ich nicht will. Ich weiß vor allen Dingen immer gut, was ich nicht will.
Ja, das ist aber gut.
Ja, ich finde auch.
Erstmal richtig. Was ich aber sagen wollte ist, inzwischen ist es ja so, dass man hat ja manchmal den Eindruck, dass die ganze Stadt tätowiert ist. Gab es jemals einen Moment, wo du gedacht hast, ach, eigentlich wäre es jetzt viel cooler irgendwie? Also
nichts zu haben?
Ja.
Nö. Also ich sehe die auch gar nicht. Also die sind so
Teil von dir.
Ein Teil von mir geworden und ich finde das auch nicht wahnsinnig besonders und wahnsinnig hip oder wahnsinnig irgendwas. Ich bin so mit Äußerlichkeiten, da bin ich ganz bei dir, wenn ich mich auf jemanden konzentriere oder vorbereite. Will ich wissen, was macht der, wie denkt der und mir ist das egal, ob der irgendwie 7 Pferde hat oder ein Mann oder eine Frau oder so oder ob der tätowiert ist oder ob der noch ein Nasenpiercing hat, so what. Also das kann man dann später mal irgendwie spannend finden, aber am Anfang ist es für mich erstmal irrelevant.
Echt, ich glaube, ich überlege gerade, ob ich das auch so sagen könnte von mir. Ich glaube, bei mir ist es ein bisschen umgekehrt, dass es am Anfang schon eher natürlich irgendwie einen ersten Eindruck macht, auch Äußerlichkeiten machen einen ersten Eindruck. Und klar. Ich merke dann eher, wie die total verschwinden. Also wie genau das Ganzgesicht-Tattoo, wie ich das dann auch nicht mehr sehe, wenn ich jemanden irgendwie...
Ja gut,
irgendwie
das ist jetzt ein bisschen was anderes. Aber zum Beispiel, wir hatten es vorhin mit der Herkunft. Es tun sich ja Menschen wie ich, die einen Migrationsvordergrund haben, total schwer damit. Nicht alle, aber
schönes
einige,
Wort,
die dann sagen, hey, jetzt hör doch mal auf zu fragen. Und ich denke immer, also ich frage fast jeden, wo er herkommt. Mhm. Und wenn du mir dann sagst, du kommst aus München, kommst du aus München. Und wenn jemand mir sagt, er kommt irgendwie aus, was weiß ich, Wanne-Eickel oder aus Timbuktu oder aus Chicago, dann finde ich das erstmal spannend, weil ich ja dann daran anschließend, vielleicht will ich gerade nach Chicago fahren oder ich wollte schon immer mal dahin fahren oder München. Ich habe gehört, da ist eine gute Musikszene oder das Essen oder ich finde, das ist eher, es kommt drauf an, wie man fragt. Ja, ich frage jeden Taxifahrer, weil ich immer glücklich bin, wenn ich einen Araber treffe, damit ich meine 3 Brocken, die ich noch drauf habe, irgendwie anwenden kann. Und dann sage ich den Leuten immer, die sich so ein bisschen zieren oder die das aufregt. Also wenn du nicht souverän mit deinen eigenen Wurzeln umgehst, wie soll denn das dein Gegenüber tun? Also wenn mich jemand fragt, sage ich, naja, ich bin in Datteln geboren, aber meine Eltern, wenn sie das wissen wollen, die kommen aus dem Irak. So. Und dann kommen eben, oh, wirklich, und wie war denn das? Und so, und das zeigt doch erstmal Interesse und jemand möchte was lernen.
Ich glaube, Leute, die das unangenehm finden, da ist dann einfach immer so die Angst, dass man, ich stimme dir total zu, ich finde es super spannend, immer zu wissen, wo Leute herkommen. Und genau aus den Gründen, die du erzählt hast, aber ich glaube, da ist da versteckt eigentlich drin irgendwie, dass man ja fragen könnte, um zu bewerten oder so.
Ja, aber deswegen sage ich ja, es kommt darauf an, wie man fragt.
Genau.
Und ich finde, wir mit diesen ganzen Diskussionen, die wichtig sind, verunsichert man aber auch manchmal Menschen. Ich habe letztens, ich glaube auch in der Zeit, da ging es genau darum und in dem Artikel stand, wie schnell man Dinge einfach falsch interpretiert. Die Szene, ich versuche es ganz kurz zu erzählen, ein sagen wir mal, türkisch-arabisch aussehender Mann steht an der Fleischtheke, möchte Fleisch ordern und die Frau hinter der Theke sagt, sie wollen doch bestimmt Halal.
Mhm.
So, und dann ging es in dem Artikel darum, so ist das jetzt Rassismus, weil sie ihm ja gleich unterstellt, er ist ein Muslim, und packt ihn gleich in die Schublade. Nein, man kann es doch genau anders sehen. Die Frau hat mittlerweile so viel kulturelles Wissen an sich angeeignet oder mitbekommen, dass sie weiß, dass Muslime in der Regel Halal essen und wollte einfach nur freundlich sein. So kann man es ja auch machen. Und wenn wir immer also wirklich alles auf die Goldwaage legen und sofort so empfindlich, oh, das ist irgendwie falsch und das darf man nicht fragen. Und ich denke immer, Leute, fragt mich lieber, bevor ihr nicht fragt, weil ich spüre ja, da ist was. Dann lieber ehrlich sein. Und dann habe ich auch die Chance, darauf zu reagieren. Und in dem Gespräch löst sich das ja meistens. Also wenn da jetzt, naja, gut, Ja?
Nein, ich
nee, alles gut.
Gespräche führst du, wir können ja vielleicht auch noch mal eine Sekunde verschwenden, darüber, über deine Abendsendung zu reden, die deinen Namen als Titel trägt und mittwochs läuft. Ist denn jetzt nach dieser Staffel, die du da gemacht hast, was ich mich ganz oft frage, ist beim, ich nenne es mal Mainstream-Fernsehen, ohne dass ich das in irgendeiner Form abwertend meine.
Ich finde auch Mainstream überhaupt kein Schimpfwort.
Gut, dann sind wir uns einig. Aber manchmal habe ich so den Eindruck, es gibt, dass sich bestimmte Formate totlaufen. Weil man immer, man hat Expertin für das, Experten für die andere Position, stellt so als Moderatorin oder Moderator die Fragen. Dann passiert das relativ selten, dass Menschen, die eine wirklich gegensätzliche Meinung haben, sich groß annähern. Einfach, weil ich manchmal auch den Eindruck habe, sie lassen das nicht zu bei sich oder sie würden denken, sie würden sich eine Blöße geben, wenn sie jetzt sagen, na gut, in dem Punkt haben sie recht oder so, gerade bei politischen Themen.
Genau, ich wollte gerade sagen, vor allen Dingen, wenn es um parteipolitische Sachen geht.
Ja, sowieso. Hast du den Eindruck, dass wir da vielleicht formatmäßig nochmal irgendwo anders hin müssen, um auch mal Debatten zu haben, bei dem am Ende nicht einer gewonnen und einer verloren hat? Oder wir auf so einem 49-51
Hallo,
sind?
Genau das machen wir doch gerade.
Ich frage trotzdem.
Also wir müssen gar nicht mehr suchen, wir haben es doch gefunden, Mittwochabend, 22.45 Uhr. Aber jetzt mal ganz im Ernst, wir versuchen das eigentlich. Das gelingt uns auch nicht immer und manchmal sind die Gespräche so auch nicht angelegt. Dann geht schon auch eher um mal die Konfrontation zu suchen. Aber in der Regel sage ich immer, am Ende möchte ich, dass wir alle, der Zuschauer, aber auch ich, einen Erkenntnisgewinn haben. Mich bringt es überhaupt nicht weiter, wenn die sich die ganze Zeit streiten und mit ihren Plattitüden ums Eck kommen und man überhaupt nicht mehr versteht, worum es eigentlich geht. Aber auch das passiert mal. Aber es soll eigentlich darum gehen, dass Argumente ausgetauscht werden. Dass man, ich finde ja, ich bin großer Fan von Pro- und Contra-Sachen, wo man immer klar hat, erst man sieht oder hört oder liest man Pro und denkt, ah ja, total logisch. Und dann sieht man die andere Seite Contra und denkt, oh, warte mal, das ergibt ja auch irgendwie Sinn. Und das finde ich toll, wenn man das in einem Gespräch hat. Die müssen am Ende nicht zu der gleichen Meinung kommen. Aber ich finde erstmal respektvoll, auf Augenhöhe zu sprechen. Das versuchen wir mit unseren Gästen, indem wir auch in Anführungsstrichen normalen Menschen zu uns ins Studio einladen, die auch mal die Möglichkeit haben, mit dem Politiker zu diskutieren. Mhm. So. Und das ist nicht immer einfach, da die Augenhöhe dann zu finden. Aber wenn der Politiker das gut macht, kann er am Ende da ordentlich Pluspunkte einfahren. Und also das ist, wie gesagt, mit dem Format wollen wir uns eigentlich genau dem, was du gerade gesagt hast, annähern. Interessanterweise, weil wir ja meistens drei Themen in einer Sendung haben. Jetzt hatten wir in der Staffel auch schon mal nur zwei Themen. Ich könnte mir auch vorstellen, mal eine monothematische Sendung zu machen, aber trotzdem mit drei Blöcken, also mit drei verschiedenen Perspektiven. Das hatten wir mit der Türkei eigentlich geplant. Dann kam eben Hamburg dazwischen. Schrecklich, was da passiert ist. Und so mussten wir die Sendung umwerfen. Ansonsten hätten wir nur die Türkei gemacht. Also dieses Format ist sehr flexibel, kann sich der aktuellen Situation auch anpassen. Und dann schreiben aber manche, oh, jedes Thema ist so groß, das hätte eigentlich eine eigene Sendung verdient. Dann schreibe ich immer zurück, das stimmt. Unser Anspruch ist aber nicht die Vollständigkeit, sondern wir suchen uns ein, zwei Kernfragen raus. Wir wollen Denkanstöße geben, dass sie zu Hause weiter diskutieren. Und falls es Ihnen noch nicht aufgefallen ist, monothematische Sendungen gibt es ja reichlich. Ob nun Anne oder Maybrit oder Sandra oder wie sie alle heißen, das haben wir ja. Also deswegen, man muss sich ein bisschen darauf einlassen, auch ich. Das ist manchmal nicht einfach, dann von einem auch zum anderen Thema zu kommen. Vor allen Dingen, wenn es emotional ist oder wenn es einen bedrückt oder wenn es ein ganz schweres Thema ist, dann plötzlich zu was Leichtem zu kommen. Aber so ist doch auch unser Leben. Ja, das ist genauso abwechslungsreich und es geht wie bei der Achterbahn, es geht halt mal hoch und runter.
Wir hören auf mit einem Song, den du mitgebracht hast, nämlich mit Someone Like You von Adele. Ich bedanke mich bei dir sehr für deine Zeit. Schön, dass
du da warst. Danke, dass wir kommen durften. Ich muss Emma erstmal wach kriegen.
Genau. Emma, aufwachen, geht wieder los. Tschüss.
Tschüss.